Schwierigste fand ich vor allem erstmal so dieses Gefühl loszuwerden, ich mache da was Verbotenes.
Ja.
Also mein Mann, der hat dann auch, also die erste Frage auch mit, die er gestellt hat, ja, wenn wir das dann machen und du bist schwanger, ist das dann wirklich unser Kind oder kann uns das irgendwie weggenommen werden oder so, ne?
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Ja, das ist die inzwischen schon 26. Folge von Kinder machen ohne Sex. Herzlich willkommen. Und in dieser Folge besprechen wir nun endlich ein Thema, das Christoph und ich uns schon sehr lange vorgenommen haben, schon in unserer letzten Staffel, was ihr euch aber auch immer wieder von uns gewünscht habt. Und das auch gerade politisch wieder diskutiert wird, nämlich die Eizellspende. Laut aktuellen Schätzungen bekommen jedes Jahr rund 4000 Frauen in Deutschland eine Eizellspende. Ich finde, das ist definitiv ein Thema, das super relevant ist, dem wir auch mehrere Folgen widmen möchten, weil eine Folge dafür einfach nicht ausreicht. Und für den Anfang habe ich mir eine Gästin eingeladen, die in unserer Bubble definitiv keine Unbekannte mehr ist, von der ich aber ganz stolz so nebenbei behaupten kann, ich kenne sie schon lange, bevor sie ihre Geschichte auf Insta öffentlich gemacht hat. Ich bin quasi so eine Art Fangirl der ersten Stunde. Sie ist, wie ich finde, eine unfassbar sympathische und starke Frau, die mit ihrem Partner seit sage und schreibe 6 Jahren im Kinderwunsch ist. In dieser Zeit hat sie 9 künstliche Befruchtungen gemacht, dabei 5 Sternenkinder gehen lassen. Ich denke, alle, die dich kennen, sei es persönlich oder virtuell, sind sich einig, dein bzw. euer Weg war und ist ganz besonders steinig. Und ja, wie dieser Weg jetzt weitergehen soll, das erzählst du uns heute persönlich. Herzlich willkommen, liebe Juli.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen, ja, auch in diesem Rahmen. Also, ja. Ich bin es eher gewohnt, mit dir so beim Käffchen und beim Teechen
mal zusammen zu sitzen,
zu quatschen,
und ein bisschen zu schwatzen, ja.
Wir stellen uns jetzt einfach vor, ich meine, du hast ja dein
Teechen.
Ich habe
einen Tee.
Ich habe mein Käffchen, von daher ist jetzt nur die Umgebung eine etwas andere.
Aber auch sehr gemütlich bei euch hier.
Ja, oder? Ich finde auch. Und bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich aber trotzdem noch mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
Mach das.
Oder möchtest du es erzählen?
Du, ich weiß gar nicht, ob ich das mehr so genau zusammenbekomme. Fang doch mal an. Ich kann ja reingrätschen, wenn irgendwas,
es ist,
mir irgendwas unbekannt vorkommt.
Also wir waren definitiv nicht mehr Mitte, Ende 30, sondern ich war, glaube ich, noch so in den 20ern. Also es ist schon echt lange her und es war auf Arbeit.
Stimmt.
Du warst schon in derselben Abteilung. Ich kam neu dazu. Ich war Volontärin und
wir hatten aber da ja noch gar nicht so viel miteinander zu tun, ne? Auch weil wir also komplett unterschiedliche Bereiche gearbeitet haben.
Ja.
Ging das eher so ein bisschen aneinander vorbei in dem Moment, ne? Und irgendwann warst du ja auch wieder weg.
Genau, ich war dann wieder weg, aber ich wusste auf jeden Fall, wer du warst und ich wusste auch, wie du heißt. Und viele, viele Monde später,
ja, wirklich viele,
haben wir uns dann durch Zufall wieder getroffen in der Selbsthilfegruppe für unfruchtbare Menschen in Leipzig. Ja.
Als ich dich gesehen habe, dachte ich auch so, wo kommst du jetzt her?
Ja, so. Und das war echt auch erstmal so ein bisschen weird, weil wenn man sich
in
eigentlich...
In dem Kontext, ne?
Ja, in dem Kontext, weil man kennt sich so in einem offiziellen Rahmen, kennt sich aber null privat und dann landet man ja in einer Gruppe, die erstmal ja so anonym war, wo es um ein einfach total persönliches, intimes Thema geht.
Du warst auch die erste Person, die ich so sonst aus dem Alltag, also so kannte, in anderen Kontexten, weil das natürlich in der Selbsthilfegruppe ein sehr geschützter Raum ist und man da ja auch sehr viel teilt, sehr viel Persönliches teilt und wir uns aus einem ganz anderen Kontext kannten, war das erstmal auf jeden Fall irgendwie auch so ein kleiner Schock, da plötzlich jemanden zu sehen, aus dem privaten Umfeld.
Mein erster Gedanke war so, du auch?
Ja, genau.
Und man hat dann aber automatisch ja irgendwie dann so eine Verbindung.
Sich gleich verbunden gefühlt über das Thema, ja, voll.
Und das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Kannst du dich erinnern zu der Zeit, wie lange du da schon im Kinderwunsch warst?
Etwa? Ach du liebe Güte.
Das muss so 2022 gewesen sein, glaube ich.
Genau, ich bin ja kurz nach der zweiten Fehlgeburt bin ich in die Gruppe gekommen. Also wir waren da erst, muss man sagen, so 2, 2,5 Jahre im Kinderwunsch. Aber schon da habe ich gemerkt, dass es irgendwie echt an die Substanz geht und eine Freundin meinte dann zu mir, ja, versuch doch mal, also gibt es nicht irgendwie Selbsthilfegruppen, kann man sich nicht irgendwie mit anderen darüber austauschen, dass man das nicht alles mit sich allein ausmachen muss oder mit der Partnerschaft, was ja auch nicht immer einfach ist. Und darüber bin ich dann in die Selbsthilfegruppe gekommen und das war wirklich eine der besten Entscheidungen auf diesem ganzen Weg.
Ja, und da bist du nach wie vor.
Da bin ich nach wie vor und mittlerweile leite ich die auch.
Ja.
Und ja, habe da total viel Freude dran, weil diese Selbsthilfe, da steckt so eine Kraft drin, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, sich gegenseitig durch diese Zeit auch in gewisser Weise zu tragen. Nicht immer alles in der Partnerschaft zu belassen. Und das hat für mich mehr Effekt tatsächlich sogar gehabt als Therapie. Also Therapie hat mir während des Kinderwunsches gar nicht so viel gebracht, weil ich nicht so eine empathische Therapeutin auch hatte und die mit dem Thema nicht so viel anfangen konnte. Und Selbsthilfe, ja, war da wirklich, hat mich in vielen Situationen sehr gerettet. Und deswegen, ja, finde ich es toll, da jetzt auch in der leitenden Position zu sein.
Und dann kannst du auf die Art und Weise auch ein bisschen was zurückgeben vielleicht.
Ja. Ja, genau.
Ja, und dann war, ich glaube, es war Ende November, da bist du dann mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen und zu einem Zeitpunkt ja eigentlich, wo du schon echt mega lange dabei warst. Und da interessiert mich auch, ne, du hast dann deinen Insta-Kanal gestartet, Fan der ersten Stunde. Ich weiß noch, wie ich das dann so sah. So. Und dann habe ich Folgen geklickt, da hattest du irgendwie 80 Follower oder
ja,
so.
Ja, stimmt. Du warst mit einer der ersten.
Ja, ja. Und dann ging das aber super schnell, ist das irgendwie so, also für meine Begriffe, nach oben gegangen. Was war für dich so die Initialzündung? Warum hast du das zu dem Zeitpunkt gemacht?
Das ging ja los im November 2024 mit Julis Eisbär, so heißt der Kanal. Und ich habe das schon sehr, sehr lange vorher überlegt, wirklich sehr lange. Also dem Ganzen, bis ich das dann öffentlich gemacht habe, dem ging bestimmt 2 Jahre voraus. Wirklich lange habe ich überlegt, ob ich das machen soll. Und im Endeffekt war ich dann auf einem Freundinnenwochenende im Harz und habe denen das erzählt, hatte auch schon so erste Videos und sowas gemacht und hatte das Profil schon angelegt, aber nicht auf öffentlich geschaltet. Also das gab es wirklich schon lange. Und die haben mich dann bestärkt, das doch jetzt zu machen und so der Antrieb war wirklich aus diesem Leid, was wir über die ganze Zeit durchgemacht haben, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, da irgendwie noch was Positives zu drehen und vielleicht anderen irgendwie damit helfen zu können, was mitzugeben, auch natürlich den Austausch zu suchen, den man natürlich auch anonym suchen kann, aber ich hatte einfach ja Lust daran, die Leute an unserem Weg teilhaben zu lassen und mich darüber auszutauschen und ja da irgendwie noch in irgendeiner Weise einen Mehrwert für andere aus unserem Mist zu geben. Ja.
Ich habe mich gefragt, ab wann darf man sich eigentlich Influencer nennen?
Ja, also gute Frage.
Also gibt es da so eine Follower-Anzahl?
Ja, das ist sowieso ein schwieriger Begriff irgendwie.
Ja. Fühlst du dich als Influencerin? Also eigentlich bist du ja jetzt eine, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss sich zumindest als solche sehen, wenn man eine gewisse Reichweite hat und reflektieren muss und überlegen muss, was für Dinge teile ich, weil es einfach an sehr, sehr viele Menschen gebracht werden kann. Und ich glaube, ab einem Punkt, wenn du eine gewisse Reichweite hast, musst du dir über Dinge, die du da postest, noch mehr Gedanken machen einfach. Und ja, dann kann man wahrscheinlich nicht anders sagen, als dass es irgendwie natürlich ein Influencer ist, weil sie gewisse Sachen natürlich übernehmen, mitnehmen für sich, hoffentlich positiv.
Da hattest du mir ja auch mal erzählt, ne, dass es auch teilweise so Kleinigkeiten sind wie, ne, wie ernähre ich mich, was für Tipps habe ich da vielleicht oder was für Ärzten gehe ich. Und sobald man dann sich entscheidet, das auch transparent zu machen und eine gewisse Reichweite hat, muss man damit rechnen, dass man dann gleich wie viele Nachrichten kriegt, wo Menschen fragen, was ist das für ein Arzt, gehe ich da vielleicht auch hin.
Bei bestimmten Sachen platzt dann das Postfach aus allen Nähten, du hast dann 50 bis 60 Fragen zu bestimmten Themen. Aber ich finde, Instagram ist da eine ganz tolle Plattform, um sich eben auszutauschen, weil es ganz oft schwer ist, von Ärzten gewisse Informationen zu bekommen. Natürlich stecken bei Kinderwunschkliniken auch ganz oft finanzielle Aspekte dahinter, das muss man auch sehen. Das ist nicht nur, wie mein Mann sagt, Gutmenschentum, sondern es ist eben auch in gewisser Weise ein Business, was beim Kinderwunsch auch mit dranhängt. Und deswegen ist es so wertvoll, sich mit anderen über deren Weg, über deren Erfahrungen auszutauschen. Und allein, was wir so an Diagnostik gemacht haben oder als ich dann meine fünfte Fehlgeburt hatte und es ging so um Hebamme und so, ne, dass ich dann ja auch in der Zeit eine Hebamme zur Begleitung hatte. So viele wussten das nicht, dass es irgendwie möglich ist, während der Fehlgeburt eine Betreuung der Hebamme an der Seite zu haben und so. Und das sind natürlich irgendwie Infos und Dinge, das finde ich total toll, ne, wenn man das irgendwie mitgeben kann und irgendwie die Leute sich, wenn das nur so eine Info ist, die sie von meinem Profil bekommen, dann bin ich da schon happy. Und das ist dann schon wert, dass ich da den Aufwand betreibe.
Ja. Deine Geschichte, wie gesagt, sie dauert inzwischen, ja, sage und schreibe 6 Jahre. Ich habe in der Vorbereitung wirklich lange überlegt, wie quetschen wir das jetzt gefühlt in eine Stunde. Das wird absolut nicht klappen. Man könnte deine Geschichte locker in mehreren Folgen erzählen. Deswegen war so die erste Überlegung, wo steigen wir am besten ein in dieser Geschichte. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich, wann in dieser Kinderwunschbiografie, nenne ich es jetzt mal, war so der erste Moment, wo das Thema Eizellspende überhaupt aufkam?
Das war eigentlich nach unserer fünften Fehlgeburt. Ich habe ja letztes Jahr, haben wir nochmal die Kinderwunschklinik gewechselt gehabt, sind nach München gegangen zum Professor Würfel, der so der Experte für habituelle Aborte ist. Haben dort nochmal jede Menge Diagnostik durchlaufen und hatten so das Gefühl für uns, und er hatte das auch, dass er so den Grund für unsere Fehlgeburten auch gefunden hat, im immunologischen Bereich. Dazu habt ihr ja auch schon Podcast-Folgen gemacht.
Ja.
Und wir haben gedacht, mit seiner Therapie wird das dann jetzt schon funktionieren, haben dort nochmal eine ICSI, eine künstliche Befruchtung gemacht. Und ich bin dann auch schwanger geworden letztes Jahr im August. Und dann war natürlich die Hoffnung riesig groß, dass das jetzt funktioniert mit der Therapie. Und wir waren da total happy, euphorisch, weil wir dann auch über den Herzschlag gekommen sind. Und das haben wir bisher nur einmal bei der ersten Schwangerschaft geschafft gehabt. Und die letzten Fehlgeburten waren immer früher. Und dann dachten wir ja jetzt, das ist so unser Durchbruch, jetzt klappt das. Und als ich dann eine Woche später wieder Blutung hatte und so, hatte ich schon so ein unglaublich schlechtes Gefühl und mussten dann im Ultraschall wieder von unserer Ärztin den Satz hören, irgendwie, dass da kein Herzschlag mehr ist. Und in dem Moment habe ich wirklich die Welt nicht mehr verstanden, hatte null Hoffnung, dass das noch funktionieren kann. Mein erstes Gefühl war auch, ich möchte alles Körperliche, was mit Schwangerschaft zu tun hat, möchte ich komplett von mir fernhalten. Ich kann mir nur noch Adoption oder so vorstellen, aber alles, was irgendwie körperlich ist, damit, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und dann hatte ich eine ganz tolle Hebamme. auch deine, ne? Du hattest die ja auch mal.
Tatsächlich. Ich weiß noch, wie das war, weil ich bin da tatsächlich emotional super krass mitgegangen. Auch wenn ich mit Christoph, wir waren zu der Zeit bei meinen Eltern in Kanada und trotzdem hing ich irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag an Instagram, um zu gucken, wie ist es jetzt bei dir und so. Wollte dir aber natürlich auch nicht ständig schreiben, also um Gottes Willen. Aber ich habe richtig gemerkt, das hat mich auch als komplett Außenstehende wirklich, also ich bin da so richtig, war richtig so im Sog drin und ich war auch total sicher, dass das jetzt klappt.
Ja.
Also war
viele.
Null Zweifel so, ne?
Ja, meine Eltern auch alle.
Also wirklich, und das ist so, und der Fall ist dann natürlich, wenn es dann doch nicht klappt, das kann man sich, glaube ich, nicht ausmalen, wenn man da nicht selber drin steckt, wie groß der Schmerz in dem Moment ist. Und wir hatten kurz vorher tatsächlich eine Folge aufgenommen mit der Sophie, die meine Hebamme war, nachdem meine Ursprungshebamme weggezogen ist. Und dadurch kam der Kontakt zustande und mit der hatten wir ja diese wahnsinnig wertvolle Folge zum Thema kleine Geburten aufgenommen. Und da habe ich dann sofort an dich gedacht und ich meine, ich habe dir die Folge geschickt oder habe dir da mal so ganz vorsichtig von erzählt, irgendwie so.
Sie hat mich auf jeden Fall dann, ich weiß gar nicht, oder ob ich, ich glaube, ich habe eure Folge geteilt, so war das.
Oder so.
Und habe sie da auch mit verlinkt gehabt und dann hat sie mich angeschrieben, weil ich ja gerade in diesem Prozess war und meinte, sie könnte mich auch dabei begleiten. Und ich hatte mir in der Schwangerschaft noch keine Hebamme gesucht gehabt, weil ich das immer so, weißt du, aber trotzdem, wenn man einmal eine Fehlgeburt hatte oder dann auch ein zweites Mal, dann ist immer so viel Angst trotzdem dabei, dass trotzdem noch irgendwie was schief gehen kann und man will das irgendwie so surreal, das irgendwie klingt, irgendwie schützen und sich noch nicht so ganz drin verrennen. Die Hoffnung war zwar trotzdem groß, aber wir haben jetzt noch nicht irgendwie Dinge gekauft oder so, ne? Oder ich hatte das mit der Hebamme, hatte ich noch rausgeschoben, bis ich dann gewechselt bin zu meiner Frauenärztin und dachte, dann kann ich das ja machen. Komplett blöd eigentlich, weil Hebammen so, so toll begleiten können, auch was Ängste betrifft in der Frühschwangerschaft. Also ich würde das jetzt bei dem nächsten Mal komplett anders machen und mir sofort eine Hebamme suchen, weil sie da so, so toll war und hat mich dann in diesem ganzen körperlichen Prozess so toll begleitet und hat mich so bestärkt, hat mich auch körperlich so bestärkt, dass mein Körper das kann, dass ich da jetzt nicht zur OP muss, sondern ich das alles auch natürlich schaffen kann. Und das hat mir tatsächlich dabei geholfen, wieder Vertrauen zu meinem Körper zu bekommen. Und sie hat es auch geschafft, mir wieder Lust auf Schwangerschaft zu machen. Total
Wahnsinn,
verrückt.
Ne?
Ja, was sie, also Hebammen sind so toll. Wirklich.
Hebammenfetzen. Ich bin großer Fan von Hebammen.
Ja, wirklich.
Grundsätzlich, absolut. Und in dem Moment habe ich auch gedacht, ne, also als du dann eben damit öffentlich gegangen bist mit dem Thema Eizellspende, dachte ich, ach krass, die geht jetzt noch weiter. Also alter Schwede, weil mein Gefühl war so, boah, das war's jetzt. Also
ja, war für uns auch lange
ne?
der
also,
Punkt.
Also wie kann man da noch weitermachen? So,
ja,
und
total.
Dann, und jetzt will sie es aber wissen. Das war mein erster Gedanke. Also,
ja, also das war mein Mann, der war auch erstmal, als ich ihm von Eizellspende erzählt habe, dachte er, ja, das ist jetzt so eine fixe Idee, mal gucken irgendwie.
Ja.
Und dann haben wir uns auch erstmal hier in Leipzig in eine Infoveranstaltung zu Pflege und sowas gesetzt und waren beim Jugendamt, haben uns über Adoption und sowas informiert. Und ich habe aber zeitgleich, also ich habe auch zwei enge Freundinnen, die auch Eizellspende gemacht haben. Und mit denen war ich auch in der Zeit im Austausch und habe mit denen viel geschrieben, wie das bei denen gelaufen ist, wie die auf Kliniksuche gegangen sind und so. Und habe dieses Thema zumindest im Kopf erstmal mehr präsent werden lassen und und mich informiert und so, was es eigentlich genau heißt und was das für mich heißt. Wir haben uns auch viele Fragen gestellt, wie was ist für uns eigentlich Familie? Was ist für uns wichtig? Ist Familie, dass ich genetisch von, also dass mein Kind genetisch von mir abstammen muss, oder ist Familie für uns viel mehr, dass wir Werte weitergeben wollen, dass wir Liebe weitergeben wollen, Fürsorge, und es muss jetzt nicht an den Genen hängen, deswegen konnten wir uns ja auch Adoption und Pflege dann vorstellen und sind aber beim Thema Adoption und Pflege so in Leipzig zumindest so ein bisschen auf Granit gestoßen, weil wir dann nach dem ersten Gespräch mit dem Jugendamt wollten wir gerne in diesen Adoptionsprozess auch einsteigen. Und wir haben einfach auf unsere Mails und Anrufe keine Antwort mehr bekommen und keinen Rückruf. Und es war in dem Moment, das war letztes Jahr im Dezember, November, Dezember, war kein Reinkommen. Und dann war für uns der Punkt, ja gut, wenn da jetzt kein Reinkommen ist, dann beschäftigen wir uns an der Stelle jetzt erstmal mehr mit dem Thema nochmal Eizellspende, wenn ich mir das auch körperlich vorstellen kann mit Schwangerschaft weiterhin. Und dadurch ist das Thema dann wieder hochgespielt worden. Allerdings war da dann noch das Thema, das ist ja gar nicht so günstig und wir müssen mal gucken, wie wir das gestemmt bekommen.
Also super viele Fragen erstmal, auf die man auch nicht sofort, finde ich, eine Antwort findet.
Ich finde,
das ist ja auch so ein Prozess. Und man sieht eben beim Thema Pflege und Adoption auch wieder, für alle Außenstehenden, die dann schnell mal so einen Satz auf den Lippen haben.
Adoptiert doch einfach.
Genau.
Einfach.
Das ist leider auch nicht so einfach.
Nee, ist nicht einfach.
Und es ist auch keine, auch Adoption ist keine Garantie, dass man am Ende dann auch, dass das Kind dann einen findet.
Ne? Genau.
Es gibt auch viele, viele Paare, die seit Jahren auf ein Adoptivkind warten.
Ja, total.
Auch nochmal ein Thema, dem wir uns auch nochmal widmen wollen.
Ja, macht das auf jeden Fall.
Ja.
Also das Jugendamt meinte auch zu uns, ne? Letztes Jahr wurden 10 Kinder vermittelt und darauf kommen 4-mal so viele Paare.
Ja.
Also das ist wirklich absolut nicht schwer und man setzt nicht leicht und man setzt sich dann mit ganz anderen Themen nochmal auseinander, wie Was ist denn mit fetalem Alkoholsyndrom, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert hat, sagt das aber nicht dem Jugendamt. Ja. Die haben zu uns auch gesagt, ne? Also es gibt eigentlich, wenn sie ein Kind wollen, was in keiner Weise mit Drogen und Alkohol in irgendeiner Weise in Kontakt gekommen ist, dann können wir ihnen schon sagen, dann haben wir hier kein Kind für sie. Mhm. Und das sind so Sachen, da muss man sich nochmal mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Absolut. Und man kann eben nicht einfach ins Kinderheim spazieren und sich ein Kind aussuchen. Ja. So funktioniert das nicht. Die meisten werden gar nicht erst zur Adoption freigegeben. Das sind die wenigsten Kinder, die da überhaupt in Betracht kommen. Ja.
Da gibt es halt auch einfach viel Unwissen nach wie vor. Ne?
Total.
Und dann war es also die Eizellspende. Was war denn so der springende Punkt, wo ihr dann beide, also du und Philipp, gesagt habt, das ist es jetzt, den Weg gehen wir jetzt. Also vom Nachdenken wirklich auch ins Aktive. Wir machen das jetzt.
Also wie ich eben ja schon so ein bisschen ausgeführt habe, war das wirklich so der Punkt, was bedeutet für uns Familie? Und was ist für uns Familie? Und für mich ist, also Philipp hat das dann mir überlassen sozusagen, weil er meinte, es ist schon deine Entscheidung, ob das die Eizellen einer fremden Frau sind, weil so von mir kommen die Spermien ja so oder so, aber deswegen hat er das für mich, also hat er das dann so ein bisschen mir überlassen, ob ich mir das vorstellen kann. Für ihn, als wir dann an den Punkt kamen, dass Familie für uns jetzt nicht an den Genen hängt, war das nur noch eine Entscheidung, die ich treffen musste. Und für mich war das auch relativ schnell klar, dass ich kein Mini-Me sozusagen brauche, sondern dass ja Familie für mich ganz andere Dinge bedeutet. Und dann hing es tatsächlich wirklich nur noch an dem Finanziellen, sodass wir gedacht haben, dann müssen wir jetzt erstmal sparen. Und dann hatten wir ja unser Weihnachtswunder.
Das Weihnachtswunder, da komme ich jetzt drauf. Also das müssen natürlich alle wissen, die jetzt hier vielleicht zuhören, die sich mit dem Thema vielleicht nur sporadisch auseinandergesetzt haben oder noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ich würde, bevor wir zu deinem Weihnachtswunder kommen, nochmal kurz erklären, was eigentlich eine Eizellspende ist. Mhm. Du würdest mir ins Wort fahren, falls ich was Falsches erzähle.
Na klar.
Eine Eizellspende funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine Spenderin, die ihre Eizellen spendet. Diese Eizellen werden gewonnen durch hormonelle Stimulation ihrer Eierstöcke. Eigentlich im Grunde so wie eine ganz normale künstliche Befruchtung, wenn man es selber macht. Ne? Mhm. Geht die Spenderin dann eben hin, spritzt sich Hormone, die Eizellen werden punktiert. Und dann werden diese Eizellen mit den Samen des Partners zusammengebracht. Meistens, glaube ich, durch ICSI inzwischen schon. Also IVF eigentlich gar nicht mal, weil, glaube ich, das Ziel ist, möglichst viele viele Embryonen zu erzeugen und die dann gegebenenfalls auch nochmal genetisch zu untersuchen. Und der Embryo, der daraus entsteht, wird dann quasi in die Gebärmutter der Empfängerin, in dem Falle dir, eingesetzt. Mhm. Das heißt, das Kind, was im besten Fall dann eben entsteht und auch gesund zur Welt kommt, trägt zur Hälfte die Gene des Partners und zur Hälfte die Gene der Spenderin, aber eben nicht die der Mutter, die das Kind austrägt.
Bekommt aber über die Epigenetik ganz
spannendes Thema
viel trotzdem von der Mama mit. Also auch über das Immunsystem und so. Also es ist nicht so, dass die Mama während der Schwangerschaft da nicht trotzdem Dinge mitgibt.
Mhm. Was ist Epigenetik?
Sorry.
Oh Gott. Gut, da frage ich jetzt natürlich eine Betroffene und keine Medizinerin. Mhm. Also ich verstehe das, ne? Quasi, ja, das, was mit dem Embryo passiert in der Zeit, in der er in der Gebärmutter heranwächst. Mhm,
genau.
Ne? Also ne, über das, was du isst, was du, genau, deine Gefühle, dein Immunsystem.
Über das Immunsystem,
alles,
genau.
Ne? Weil man ist ja so miteinander
über Blutkreislauf,
verbunden.
Blutkreislauf, genau.
Ja. Das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich, was man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Also du bist quasi als Empfängerin nicht einfach nur die Hülle.
Nee, genau, richtig. Ja. Also es werden über die Gene von der Spenderin bestimmte Dinge mitgegeben und im Endeffekt entscheiden aber ganz viele Prozesse in meinem Körper, ob diese Sachen freigeschaltet werden oder eben nicht. Mhm. Und das finde ich total spannend, mal davon abgesehen, dass man dem Kind dann später ja noch genug andere Sachen über Wertvorstellungen, Hobbys und, ne, also die adaptieren ja trotzdem auch ganz viel wie von den Verhaltensweisen und so. Man gibt trotzdem so, so viel mit.
Ja.
Von daher finde ich, ist das mit den Genen, ja, war für mich in dem Moment jetzt nicht der wichtigste Punkt, sage ich mal.
Nun gibt es aber ein Problem. Ja. In Deutschland ist die Eizellspende laut Embryonenschutzgesetz verboten.
Mhm. Großes Problem.
Großes Problem, auch wenn das seit kurzem wieder auch auf politischer Ebene hier diskutiert wird. Dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Gehört tatsächlich Deutschland neben der Schweiz und Luxemburg in Europa zu den Ländern, wo die Regelung am restriktivsten ist. Man kann eigentlich sagen, in den meisten anderen europäischen Ländern ist Eizellspende erlaubt und wird auch aktiv praktiziert. Nur hierzulande geht es halt nicht. Das bedeutet, wenn ich hier in Deutschland lebe und das machen will, muss ich ins Ausland gehen. Und da kann sich jeder vorstellen, was für ein organisatorischer Aufwand das ist. Mhm. Und natürlich auch ein Wahnsinnskostenfaktor, weil das übernimmt keine Krankenkasse.
Genau.
Das muss alles selbst bezahlt werden. Und da war dann eben euer Problem erstmal, ne?
Mhm, woher genau. Das Geld, also ich meine, das Kostenproblem hätte man hier in Deutschland auch, wenn man das hier machen würde. Gut, das Kostenproblem hat man so oder so. Und für uns, wir hatten letztes Jahr für die ICSI da in München, haben wir um die 10.000 Euro bezahlt für einen Embryotransfer. Also es waren wirklich Münchner Preise. Da ist natürlich alles drum und dran dabei gewesen. So. Aber ja, das war wirklich nicht einfach zu stemmen, auch nur mit Hilfe unserer Familie. Und sodass für uns klar war, wir können jetzt nicht im nächsten Jahr gleich irgendwie eine Eizellspende dranhängen, denn wir reden bei einer Eizellspende von, wenn man keine genetische Untersuchung noch machen lässt, dann sind es um die 8.000 Euro. Wenn man dann aber noch mit genetischer Untersuchung und so, dann können das halt wirklich bis zu 13.000 bis 17.000, 18.000 Euro werden.
Wahnsinn.
Für einen Versuch, für einen Transfer.
Ja.
Und das ist halt schon eine Stange Geld, die wir jetzt auch nicht gleich auf der hohen Kante liegen hatten. Und da kommt Instagram wieder ins Spiel.
Ja.
Weil, also Instagram ist nicht immer nur gut, aber es hat so viele tolle Aspekte und so viel Mitmenschlichkeit ist da trotzdem auch. Und ich habe über Instagram zwei tolle Frauen kennengelernt, die mittlerweile auch Freundinnen geworden sind. Und die haben für uns eine Spendenaktion gestartet, kurz vor Weihnachten.
Ist das cool.
Und haben uns damit überrascht. Und das war so verrückt. Also das war so unfassbar, weil da innerhalb von 24 Stunden 9.000 Euro zusammengekommen
sind. Wahnsinn.
Und wir wirklich, also die hatten das Spendenziel. Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass es so, als die uns dann einen Tag vorher mussten sie uns einweihen quasi, weil das ansonsten nicht rechtlich so möglich gewesen wäre über die Plattform. Und wir hätten niemals, ich hatte wirklich Angst zu sagen, komm, wir können das versuchen, weil ich echt dachte, ja, also da, was soll da zusammenkommen so, ja. Also,
vor allem, weil mein Gedanke auch so als Außenstehende war, mega coole Idee, aber natürlich alle in der Bubble sind irgendwie betroffen.
Ja, alle haben ja
selber auch krasse Kosten
haben.
Genau, genau. Das ist ja auch eine Sache, wo Christoph und ich uns jetzt an anderer Stelle mit auseinandersetzen. Mhm. Wie finanzieren wir hier unseren ehrenamtlichen Podcast? Und wo wir auch sofort zurückschrecken, da unsere Hörende um Geld zu bitten. Weil ich mir denke, jeder hat doch so auch seine eigenen finanziellen Baustellen. So, ne?
Genau.
Also Wahnsinn. Und dann ist das innerhalb von 24 Stunden. Ich weiß noch, ich habe das tatsächlich zu spät gesehen, weil ich hatte mal so 2-3 Tage Instagram irgendwie aus.
Ja,
und dann sehe ich das einfach. Und man dachte, what? Und dann wollte ich noch spenden und dann war aber alles schon vorbei.
Das war so verrückt. Du konntest halt wirklich da sekündlich gucken, wie die Sachen reingekommen sind. Und wir reden da nicht von, auch weil wir jetzt darüber sprechen, jeder hat so quasi sein eigenes Päckchen zu tragen, auch sein eigenes finanzielles Päckchen zu tragen. Wir reden jetzt nicht von Spenden, die irgendwie 2.000 Euro oder auch 200 Euro oder so waren, sondern es waren kleine Beträge, ne? Mal 5 Euro, mal 10, mal 20.
Ja, cool.
Und da kam so viel Spenden zusammen, dass wir, also das war unfassbar und hat uns natürlich in dieses Jahr jetzt mit wieder ganz viel Hoffnung und ja, eine Riesenmöglichkeit für diese Eizellspende gegeben. Also da kann ich auch nicht dankbar genug sein.
Ja.
Das war echt,
richtig,
ja, das
cool.
War verrückt.
Das heißt, es geht jetzt weiter tatsächlich. Auch
genau.
Unter anderem
wir
dank
sind ja
dieser,
jetzt schon mittendrin, genau.
Ja, ihr seid jetzt mittendrin.
Mhm.
Genau, und die Entscheidung stand, das Geld war da, zumindest zum Teil, zum großen Teil.
Ja.
Und das ist eine Frage, die ich denke für alle relevant ist, die jetzt vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen, ne? Die jetzt darüber nachdenken, Eizellspende ja oder nein, oder sich vielleicht schon entschlossen haben, wir machen das, aber nicht so richtig wissen, okay, wie geht man da jetzt vor? Also man kann jetzt nicht nach Kliniken in Deutschland gucken, man muss sich irgendwie aufs Ausland konzentrieren. Ausland, ein bisschen schwammig, ja, wo fange ich da eigentlich an? Also, finde ich die richtige Klinik? Wie entscheide ich mich für das Land, wo ich das machen will?
Das Schwierigste fand ich vor allem erstmal so dieses Gefühl loszuwerden, ich mache da was Verbotenes.
Ja.
Also mein Mann, der hat dann auch, also die erste Frage auch mit, die er gestellt hat, ja, wenn wir das dann machen und du bist schwanger, ist das dann wirklich unser Kind oder kann uns das irgendwie weggenommen werden oder so, ne? Und das ist ja nicht so, also das ist schon alles gesetzlich so geregelt, auch in Deutschland, wenn ich sozusagen die austragende Mutter bin, dann ist es mein Kind. Mhm. Und die Spenderin spendet wirklich nur die Eizellen und hat da jetzt keine rechtlichen Ansprüche irgendwie.
Ja.
Aber trotzdem ist da erstmal so ein mulmiges Gefühl dabei gewesen, weil in Deutschland ja komplett das Gefühl gegeben wird, so man macht da was Verbotenes und erstmal dieses so ein bisschen abzulegen und zu sagen, ja, nur weil wir in Deutschland hinterher sind und das hier nicht erlaubt ist, heißt das nicht, dass wir nicht für unseren Wunsch eintreten können und können nicht diese Behandlung machen. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Das ist gar nicht so einfach, weil es ja auch keine so wirklich offiziellen Beratungsstellen zu dem Thema gibt, eben weil es hier verboten ist. Das heißt, auch da war ich wieder froh, über Instagram sehr viele Frauen zu kennen, die schon Eizellspende gemacht haben und mit denen darüber zu sprechen. Und dann bin ich auch über Instagram auf eine ganz tolle Frau gestoßen, die heißt Dr. Yvonne Frankfurt. Mhm. Als Eizellexpertin postet sie über Instagram und habe mit ihr jede Menge Gespräche geführt. Und sie, forscht quasi zum Thema Eizellspende. Sie spricht ganz viel mit Spenderkindern auch. Sie schaut sich die Kliniken an. Sie geht ins Ausland, ne, nach Portugal, nach Spanien, Tschechien, Dänemark, wo so die häufigsten, wo die meisten quasi hintingeln, dann um die Eizellspende durchführen zu lassen. Guckt sich da die Kliniken an, bewertet die, schreibt dazu Rezensionen im Netz und so. Und über ihre Seite habe ich ganz viel Informationen bekommen und habe halt auch ganz viele Gespräche mit ihr geführt. Und dann ist es ja unterschiedlich in den Ländern, wie so die Regularien sind. Mhm. Wir dachten zum Beispiel ganz lange, ja, wir wollen gern nach Dänemark gehen und dort die Eizellspende machen, weil ich bin auch so vom Hauttyp und so vom Haarfarbe und so, passt das irgendwie ja zu den Dänen vielleicht.
Ja.
Und da gibt es vielleicht viele, die Spenderinnen, die mir ähnlich sehen und so. Und dann sind wir aber nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen bei den Kliniken und haben ganz schnell festgestellt, nee, Dänemark bringt nicht das mit, was wir für unseren medizinischen Fall brauchen. Also uns war bei der Fehlgeburtsgeschichte ganz wichtig, dass die Klinik gut informiert ist und gut aufgestellt ist, was Immunologie betrifft.
Ja.
So immunologische Themen, weil das ja unser Problem sozusagen war, also das hat ja der Professor Würfel da in München für uns rausgefunden gehabt bei der Diagnostik. Also da wollten wir auch, dass die neue Klinik davon irgendwie, also darüber weiß, da irgendwie gut Kenntnis hat. Und wir wollten unbedingt auch wegen der Fehlgeburten dieses Mal zusätzlich eine genetische Untersuchung vom Embryo machen lassen. Und das ist in den allerwenigsten Ländern erlaubt.
Ach so,
das ist super verrückt. Mhm. Also zum Beispiel Portugal, Dänemark sind wir nicht weitergekommen, weil die bei Eizellspenden nicht erlauben, dass die denn genetisch untersucht werden. Und deswegen sind die Länder für uns schon mal rausgeflogen. Tschechien ist für uns rausgeflogen, weil die kein zentrales Register haben für Eizellspenden.
Okay.
Also da ist es so, dass du, dass theoretisch jede Spenderin kann von Klinik zu Klinik tingeln und so oft spenden, wie sie möchte.
Okay.
Zwar nicht in einer Klinik, da darf sie, glaube ich, bis zu 4-mal oder so positiv spenden.
Mhm.
Aber sie kann dann, es wird nicht zentral erfasst, sie könnte dann von Klinik zu Klinik gehen und könnte dann auch in anderen Kliniken spenden. Und das war uns, ehrlich gesagt, zu wenig reglementiert. Dann hat man keinen, also man weiß gar nicht, wie viele Halbgeschwister gibt es überhaupt und so. Also das fanden wir nicht gut reguliert.
Mhm.
Und Österreich kann man auch machen, wäre vielleicht auch naheliegend gewesen. In Österreich ist es allerdings wiederum so, die dürfen keine Werbung für Eizellspenden machen. Und deswegen holen die sich ganz viel die Spenden aus anderen Ländern dann wiederum rein und gehen dann einen Umweg. Und das fanden wir auch ein komisches Gemauschel, ehrlich gesagt. Weil in den Ländern, wo die sich die Spenden dann herholen, sind ja wieder ganz andere Gesetzmäßigkeiten und so. die sie für sich zwar aufgestellt haben in ihrem Land, aber die gelten ja nicht in den anderen Ländern.
Okay, also wir halten an der Stelle, das ist so verrückt, also wir halten an der Stelle fest, okay, es mag zwar in Deutschland verboten sein, das heißt aber noch längst nicht, dass es in den Ländern, wo es erlaubt ist, auch irgendwie einheitlich geregelt ist.
Genau.
Eigentlich bräuchte man doch zumindest für Europa so eine Art europaweite, einheitliche Regelung. Das würde doch so
schön
vieles
wär's.
Einfacher machen.
Und wenn alles zentral erfasst wird, so, ne, das wäre herrlich, ja. Aber also, so ist es
so
nicht.
So muss eigentlich jeder oder jede, für die das in Frage kommt, sich erstmal wirklich hinsetzen und recherchieren.
Komplett durchwühlen. Genau. Ja. Ich kann auch total die Paare verstehen, die sagen, okay, Tschechien kommt nur für uns in Frage aus, zum Beispiel die Eizellspende ist dort etwas günstiger oder aus logistischen Gründen. Also für uns hätte ja mit Leipzig auch Prag oder so wäre ja naheliegend gewesen, das dort zu machen. Aber wir fanden das mit dem zentralen Register, ich konnte da, also mein Bauchgefühl hat gesagt, nee, das wollen wir für uns nicht und deswegen ist Tschechien dann rausgeflogen. Und mit dem, was wir so wollten und brauchten, war dann halt Spanien, die machen das schon ewig, die Spanier kennen sich super gut aus in sämtlichen Themen, auch was Immunologie betrifft. Die genetische Untersuchung beim Embryo ist dort möglich. Die sind einfach, was künstliche Befruchtung im Allgemeinen betrifft, sind die einfach ganz weit vorn, muss man sagen. Ganz viel, ein Arzt hat mal zu mir gesagt, ganz viel, was wir hier in Deutschland wissen, auch über künstliche Befruchtung, das kommt ganz viel aus Spanien alles.
Okay.
Und deswegen ist es dann im Endeffekt Spanien für uns geworden. Und wir müssen ja auch für die Eizellspende nur zweimal hin. Also ganz viel kann man tatsächlich von Deutschland aus regeln, was ich super, das wusste ich auch vorher nicht, aber das ist gar nicht so aufwendig, wie man sich das vorstellt.
Kann man sagen, dass das auch ein gewisser Tourismus inzwischen ist? Also
natürlich.
Eizellspendetourismus.
Also das ist natürlich irgendwie, also ich finde das Wort trotzdem schwierig, weil Tourismus wirkt immer so ein bisschen urlaubig und das ist es ja irgendwie nicht, aber natürlich in dem Moment, wo wir in Deutschland das nicht zulassen, der Markt ist halt da. So, und die Frauen, die Paare, die diese Spenden brauchen, die sind halt nun mal da. Und in dem Moment, wo alle anderen Länder drumherum das zulassen und Deutschland sich aber komplett querstellt, natürlich gehen die Leute ins Ausland, so um sich dann ihren Traum zu erfüllen. Das ist ja ganz automatisch.
Und dann hattet ihr das Land festgelegt, aber noch nicht die Klinik.
Genau, dann geht's ja weiter.
Dann geht's quasi ins Eingemachte. Wie findet man denn da die passende Klinik und vor allem auch, wie kann man als Außenstehende oder als, Außenstehende nicht, ihr seid ja Betroffene, aber was ich meine, wie kann man so ein Gefühl dafür kriegen, was ist vielleicht auch seriös, was vielleicht nicht?
Mhm.
Also ich hätte da, glaube ich, als Betroffene wahnsinnige Angst, dass ich mich da auch vielleicht bequatschen lasse oder dass das alles so sein, rechtens ist irgendwie.
Mhm.
Es ist ein bisschen schwammig, aber weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also, weil ich fühle mich natürlich in dem Land, in dem ich zu Hause bin, wo ich die Sprache spreche, wo ich die Regeln kenne, das Gesundheitssystem, fühle ich mich irgendwie doch lustigerweise
bisschen sicherer, dann.
Sicherer als wenn ich jetzt für eine medizinische Behandlung ins Ausland gehe, ohne jetzt zu sagen, das ist in Deutschland alles viel besser. Darum geht es gar nicht. Es ist einfach so eine gewisse Unsicherheit einfach auch.
Ja, klar ist da Unsicherheit. Und die habe ich, wie gesagt, über die Yvonne Frankfurt, mit der ich da ganz viel drüber gesprochen habe, die hat da wirklich total gut geholfen. Die konnte mir halt, weil sie eben die Kliniken besucht hat, ne, konnte sie mir gut sagen, irgendwie, was sind renommierte Kliniken, was ist bei denen Standard, wo sind die Labore gut. Also mit der konnte ich mich da super drüber austauschen. Dann habe ich natürlich auch mit vielen Betroffenen über Instagram auch gesprochen, was die für Erfahrungen in den verschiedenen Kliniken gemacht haben, die auch sehr unterschiedlich natürlich waren. Und irgendwann platzt einem der Kopf an irgendeinem. An irgendeiner Stelle, man denkt sich, ach du meine Güte, wie viel Erstgespräche mit Kliniken will ich denn jetzt machen? Und wir haben dann für uns, weil in Spanien ist der Markt an Kinderwunschkliniken so groß, es gibt so viele Kliniken. Und dann haben wir für uns irgendwann festgelegt, wir konzentrieren uns jetzt auf 3 Kliniken, die wir, wie gesagt, ausgewählt haben, ne, über Gespräche, die wir mit verschiedenen Leuten geführt haben. Sind auch 3 gewesen, die recht groß und renommiert sind. Und haben unsere Klinik dann in dem Moment gefunden und ausgewählt, nachdem, wo wir das beste Bauchgefühl hatten. Die waren von Anfang an super in der Kommunikation und Organisation Und was auch total witzig ist, dass in den spanischen Kliniken, da sitzen ja überall deutsche Ärzte ja. und so. Ne? Also man oder? Denkt immer, man müsste dann irgendwie vielleicht noch auf Englisch oder so mit denen kommunizieren, aber das ist ja überhaupt gar nicht so. Man hat ja in den meisten Kliniken tatsächlich, das war auch für uns tatsächlich ein Kriterium, weil natürlich bei medizinischen Themen auch viel auch ansonsten hinten runterfallen kann oder so. Oder man ja nicht das fragen kann, was man vielleicht irgendwie im Kopf hat. Deswegen war uns auch wichtig, dass da eine deutsche Ärztin, ein deutscher Arzt ist. Und in unserer Klinik ist jetzt auch eine deutsche Ärztin. Wir haben eine deutsche Ansprechpartnerin, auch was medizinische Fragen und so betrifft. Ich habe jetzt demnächst ein Gespräch mit einem Immunologen von der Klinik. Der spricht nur Englisch, aber dafür ist dann eine Übersetzerin mit dabei, die mir da hilft und so und auch Fragen dann stellen kann und so. Also das ist wirklich so gut organisiert, habe ich das in keiner deutschen Klinik bisher erlebt. Das ist halt wirklich so. Wahnsinn. Also ich hatte in der Klinik, in der wir vorher waren, so viel mehr Kopfschmerzen und Bauchweh. Und jetzt wird, es läuft einfach. Die sind einfach wirklich ganz anders aufgestellt und organisiert, weil die viel mehr Erfahrung in dem Bereich mittlerweile haben.
Ja. Mhm. Nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage, Thema Immunologie. Mhm. Da habe ich am Anfang auch nicht so ganz verstanden als Außenstehende, wenn das Problem doch eigentlich ein immunologisches ist, inwieweit ist dann Eizellspende überhaupt sinnvoll?
Wir umgehen das ja jetzt quasi.
Genau, kannst du das nochmal erklären?
Genau, das Problem bei uns ist quasi, dass mein Immunsystem, also ich bin auf einem, im Gewebecode, jetzt wird es kompliziert, ich bin im Gewebecode, auf einem Gen sind mein Mann und ich uns zu ähnlich.
Ja.
Das ist trotzdem Teil der Immunologie, also der Immungenetik. Und dadurch wird mein Embryo zu wenig unterstützt von meinem Körper. Also mein Immunsystem unterstützt den zu wenig. Der bekommt zu wenig Wachstumspush und so von meinem Körper, zu wenig Wachstumssignale. Und jetzt über die Eizellspende umgehen wir das Ganze natürlich und tauschen quasi das bei mir aus, sodass wir dann diese Zuähnlichkeit nicht haben mit meinem Partner. und hoffen natürlich, dass das irgendwie auch, mal davon abgesehen, dass es halt junge Eizellen sind und ich mittlerweile über 37 bin, meine Eizellen werden nicht jünger. Die Genetik meiner Eizellen wird nicht jünger und ich kann mir auch vorstellen, also bei 3 von unseren Fehlgeburten wissen wir auch, dass es genetische Probleme waren. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, ne? Der Embryo wird jetzt genetisch untersucht, das ist eine junge Spenderin. Auch das wird natürlich hoffentlich für uns dann irgendwie ein Benefit sein. Und deswegen glaube ich schon, dass die Eizellspende da für uns ein riesen Wunder bringen könnte. Ja. Hoffentlich.
Ja. Aktuell in den Vorbereitungen für den ersten Versuch. Was ist schon passiert? Was steht an? Wann ist möglicherweise schon der Transfer? Steht das schon fest?
Nee, das steht noch nicht fest. Aktuell läuft die Suche nach der Spenderin. Uns wurde gesagt, dass das so 2 bis 3 Monate dauert. Und dem Ganzen vorher ging natürlich einiges an Vorlauf. Also mein Mann, der war jetzt schon einmal dort, um Spermien abzugeben. Wir mussten richtig viele Blutwerte nochmal abgeben, die ganzen Serologien, so Toxoplasmose, HIV und all so ein Kram, Vitamin D, TSH, also die schauen auch nochmal ganz genau auf die Blutwerte natürlich irgendwie, ob da auch alles passt. Dann mache ich jetzt demnächst nochmal eine Biopsie meiner Gebärmutterschleimhaut, wo nochmal so auf Keime geguckt wird, ob da irgendwelche Bakterien sind, ob genug Milchsäurebakterien sind, irgendwelche verschleppten Entzündungen, das wird nochmal gemacht. Ich habe das Gespräch mit dem Immunologen, der auch nochmal guckt, ob ich irgendwie Blutverdünner oder sowas spritzen soll oder irgendwie Cortison, um das Immunsystem trotzdem nochmal so ein bisschen zu drosseln, dass der Embryo sich leichter einnisten kann oder so. Auch das wird nochmal gemacht und ansonsten warten wir und hoffen, dass wir irgendwann eine Mail, einen Anruf bekommen, dass eine Spenderin gefunden wurde und wir dann ja irgendwann starten können. Also die startet dann mit der Stimulation, dann wird der Embryo noch genetisch untersucht, das dauert auch nochmal 2 Wochen und danach können wir dann einen Transfer planen.
Also genau. Das ist auch nicht so, dass wenn man dann das richtige Land gefunden hat, die richtige Klinik, dass man dann 3 Wochen wartet und los geht's und dann
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich habe das in Tschechien auch schon so gehört, dass das tatsächlich auch mal sehr schnell gehen kann. Aber Also in der Klinik, in der wir sind, wird halt einfach vorher nochmal ganz genau, werden nochmal Dinge abgecheckt und so. Ne? Da wird ganz individuell nochmal auf das Paar auch geguckt, was ist deren Vorgeschichte, was müssen vielleicht nochmal für Untersuchungen gemacht werden. Auch wenn wir an Diagnostik schon so fast ausdiagnostiziert sind, aber die gehen natürlich da jetzt nochmal auf Nummer sicher, weil die auch wissen, was für ein wichtiger Punkt das jetzt für uns ist. Und wir haben denen auch sehr nahegelegt, dass das für uns jetzt kein Schnellschluss sein muss und dass wir jetzt in dem Moment auch keinen zeitlichen Druck haben, sondern dass bei uns jetzt nicht mehr die Frage ist, dass es jetzt möglichst schnell klappt, sondern klappt es überhaupt noch?
Ja.
Und da sind mir ehrlich gesagt irgendwie ein halbes Jahr früher oder später, das ist mir dann auch egal. Also ja.
Aber wie schafft man es in so einer Phase? Ich meine, das Warten bist du ja im Moment inzwischen schon gewöhnt, ne? Warten ist ja auch immer so eine Sache im Kinderwunsch. Man wartet eigentlich gefühlt die ganze Zeit auf den nächsten Eisprung, auf die nächste Stimulation, auf den nächsten Transfer, auf den nächsten Test. Das hast du ja jetzt wirklich ausgekostet, die Warterei. Und jetzt kannst du wirklich sagen, das kann ich jetzt. Da macht das nicht so den Unterschied. Aber wie bleibst du da so bei dir? Also gibt es, ich kann mir vorstellen, gibt es da nicht auch mal Momente, wo du wirklich denkst, so im stillen Kämmerlein, ach du Scheiße, was ist denn, wenn es nicht klappt? Weil natürlich, je länger man wartet, desto größer wird die Hoffnung ja auch wieder, ne? Oder?
Die Hoffnung ist wieder riesig, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht nach der letzten Fehlgeburt, dass die Hoffnung nochmal so groß zurückkommt. Aber die ist wirklich aktuell sehr, sehr groß. Und ich muss sagen, es fühlt sich aktuell vor allem einfach wie eine riesige Entlastung an, weil ich trotzdem, ich hatte ja 5-mal diese Stimulation und nach 5-mal reicht es dann auch einfach. Also ich hatte so das Gefühl, mit den Stimulationen bin ich körperlich einfach wirklich durch, mit diesen ganzen Hormonen, die ich mir da gespritzt habe und so, mit der OP und so. Und deswegen fühlt sich das gerade, ich bin dieser Spenderin, die dann hoffentlich gefunden wird, so, so dankbar, dass sie diesen Prozess mir abnimmt und für uns diese Eizellen spendet. Das ist wirklich, dadurch wurde mir wirklich eine Riesenlast von den Schultern genommen. Und deswegen ist es für mich gerade einfach nur, da ist wirklich einfach gerade sehr viel Optimismus einfach da. Und ich kann diese Wartezeit wirklich gerade irgendwie komplett gut aushalten und auch genießen, weil ich irgendwie, also jetzt aktuell bin ich so optimistisch, dass das funktionieren kann, dass ich vielleicht Ende des Jahres dann schwanger bin, dass ich mir so denke, was möchte ich denn jetzt alles noch machen, bevor ich dann schwanger bin? Und, und wollen wir nochmal auf ein Festival oder wollen wir nochmal den und den Urlaub machen und nochmal surfen oder so, was ich dann nicht mehr machen kann? Und so das gerade eher so ist, dass ich auch nochmal Sport machen möchte viel und so und meinen Körper da einfach gut drauf vorbereiten möchte, sodass sich das gar nicht so wie so ein Warten anfühlt, was so in den luftleeren Raum ist, sondern wir haben ja einen Plan und wir können jetzt auch gerade nichts tun. So. Das ist ja nicht so, wie wenn man jeden Monat versucht und die ganze Zeit irgendwie hofft, dass es jetzt funktioniert, sondern wir wissen, da kommt auf jeden Fall ein Embryotransfer, das ist sicher. Und die Wartezeit versuchen wir uns jetzt so schön zu machen, wie irgendwie möglich.
Und das finde ich unheimlich stark, weil ich fände, also ich könnte auch nachvollziehen, wenn du sagst, naja gut, also nach diesen 6 Jahren und allem, was mir da passiert ist, ich halte den Ball flach. Ich mache das jetzt, aber ich rüste mich schon mal für den schlimmsten Fall. Das könnte ich auch total gut nachvollziehen. Das wäre, deswegen finde ich das unheimlich stark, dass du da jetzt wieder, also diese positive Energie.
Das wird wahrscheinlich, das wird nach dem Transfer dann kommen.
Ja.
Also ich glaube, diese Achterbahnfahrt, wo man sich dann wieder so ein bisschen innerlich wappnet darauf, dass es auch nicht funktioniert haben kann, das kommt dann bestimmt in der Frühschwangerschaft oder dann nach dem Transfer und so. Also da bin ich mir sehr sicher, dass da diese Gefühle auf jeden Fall auch wieder hochkommen, aber aktuell genieße ich tatsächlich, dass es, ja, dass da irgendwie gerade viel positive Stimmung bei uns ist, viel positive Energie und so ein, ja, viel Optimismus auch einfach, weil ich eben so viele positive Geschichten auch einfach kenne, wo die Eizellspende dann letztendlich auch total gut funktioniert hat. Auch wenn ich natürlich weiß, also die Zahlen von Eizellspenden, gerade auch wenn der Embryo genetisch untersucht ist, die sind natürlich schwindelerregend optimistisch, weil die wirklich im Bereich 90% liegen, dass man davon schwanger wird. Aber mir ist schon klar, dass wir auch ganz oft diese paar Prozentpunkte erwischt haben, wo es eben nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe das natürlich im Hinterkopf, aber ich glaube, diesen Weg mit dem Aufwand, mit dem ganzen Geld und so, das würde man nicht machen, wenn da nicht auch trotzdem so viel Optimismus dabei wäre und so viel Hoffnung.
Und eine relativ große Chance, dass es dann am Ende klappt, was ich dir wirklich von Herzen wünsche.
Ja, danke.
Bevor wir zum Ende kommen, ich hatte es gerade schon mal angeteasert, wo wir über die politische Ebene hier in Deutschland und die Regelung hier gesprochen haben. Es gab tatsächlich erst jüngst, ein kurzer Blick auf die Uhr, ja kurz haben wir noch, das hat mich tatsächlich sehr verwundert. Da gucke ich in die Nachrichten und da lese ich, die Frauenunion der CDU plädiert irgendwie für eine Legalisierung der Eizellspende und unsere Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen schlägt vor, dass man beispielsweise als Spende nur Eizellen erlauben könnte in Deutschland, die quasi für den eigenen Kinderwunsch der Spenderin eingefroren wurden und dann nicht mehr benötigt wurden. Also beispielsweise in meinem Fall. Ne? Mein Mann und ich haben ja noch, in unserem Fall sind es befruchtete Embryonen, aber man könnte ja auch Eizellen einfrieren. Das hat geklappt bei einem Kinderwunschpaar, die sind übrig und die spendet man dann. Das wird jetzt offenbar diskutiert. Es fühlt sich trotzdem für mich noch so an, als ob das sehr, sehr, sehr weit weg ist von dem Punkt, wir legalisieren es tatsächlich.
Ja, aber, komplett.
Ne, also was hältst du von diesem Vorschlag? Ja, wie waren so deine Gedanken dazu, als du das gelesen hast?
Ich dachte mir, das ist ein erster Schritt und es wäre sehr toll, da erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen, weil wir nun mal aktuell politisch auch eher konservativ aufgestellt sind. Das wäre mit der Regierung davor sicherlich noch etwas einfacher gewesen, so. Aber ist natürlich jetzt schon ein bisschen auch ein Rückschritt nochmal. Also wenn das wirklich funktionieren würde, wäre das trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das wird bei weitem nicht ausreichen, um all den Paaren, die eine Eizellspende benötigen, aus unterschiedlichen Gründen, da das auch zu ermöglichen und auch diese, also dass Paare ins Ausland nach wie vor für diese Behandlung gehen, das wird auch weiterhin stattfinden, weil es ist ja auch so, dass die Eizellen, so wie ich das verstanden habe, auch vor allem dann an Paare gespendet werden dürfen, so wenn die Eierstöcke frühzeitig erschöpft sind und so. Also so Paare wie wir, wo es um Fehlgeburtsthematik und alles sowas geht, die kommen da gar nicht so richtig in Betracht überhaupt. Das heißt, für uns wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und es sind natürlich dann auch Eizellen, also von Paaren, die ja schon Fertilitätsprobleme hatten. Also natürlich, wenn sie irgendwie die in jungen Jahren eingefroren haben, also wenn es da um Social Freezing geht, solche Eizellen sind ja auch gemeint, ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Aber wenn das von Paaren sind, die schon Fertilitätsprobleme hatten und sowas, ne, wenn das die Eizellen sind, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass das dann gleich klappt mit den Eizellen. Und es ist ja in den Ländern, also die Eizellspende ermöglichen. In Spanien zum Beispiel werden ja die Spenderinnen sehr, sehr genau ausgewählt. Da werden psychologische Gespräche geführt mit den Spenderinnen. Die werden medizinisch super getestet. Also von 10 Frauen, die gern Eizellen spenden wollen, wird es am Ende dann eine, die dann im Endeffekt Eizellen spenden darf. Da wird wirklich sehr genau drauf geguckt, auch bei den Spenderinnen. Ne? Die werden darauf vorbereitet, was ist, wenn die Eizelle gespendet wird und da entsteht ein Kind bei raus und ich kann das dann aber nicht sehen und so. Ne? Also da wird natürlich auch geguckt, dass sie gut darauf vorbereitet sind und so. Und das alles aufzufangen in Deutschland, so wie das mit dieser Idee ist, also das ist ja ein Riesenapparat, der da quasi dann drum und dran hängen muss. Ich glaube, das dauert noch sehr, sehr lange wahrscheinlich, das auch so umzusetzen. Aber es wäre zumindest schon mal so ein Anfang.
So ein Tropfen, so ein erster Tropfen auf dem heißen Stein, dass man da irgendwo irgendwie anfängt. Aber das war tatsächlich auch mein Eindruck, dass ich dachte, oh, ist ja cool, dass sie diskutieren, ist ja schon mal, aber boah, da ist echt noch ein langer Weg.
Ja, total.
Es gibt, wir merken gerade, das Thema wirft so viele Fragen auf und wir schaffen es nicht, sie alle zu klären. Deswegen wird das hier auf jeden Fall weitergeführt werden. Also wir planen schon jetzt weitere Folgen zum Thema. Wir wollen nochmal genauer auf Fragen schauen, ne? Für wen, für welche Diagnosen kommt Eizellspende überhaupt in Frage? Mhm. Was sind möglicherweise gesundheitliche Risiken, die man kennen sollte? Ne? Ja. Sowohl für die Spenderin, aber vielleicht auch für die Empfängerin. Rechtslage, das haben wir kurz angeschnitten in Deutschland. Da kann man auch nochmal drauf gucken. Aber auch, ja, warum Eizellspende, warum wird das hierzulande eigentlich so scharf kritisiert? Was sind denn eigentlich die größten Bedenken von Kritikerinnen und Kritikern? Natürlich auch die Debatte, die wir jetzt so ein bisschen umschifft, ausgespart haben, um die offene und anonyme Spende, womit sich jeder, der das macht und jede, die das auch macht, ganz intensiv auseinandersetzt. Ja. Wo es die unterschiedlichen Meinungen zu gibt, tatsächlich die Perspektive von den Kindern aus Eizellspende. Ja. Also was sagt die Forschung dazu? Das sind alles Fragen, die hier definitiv nochmal in unserem Podcast eine Rolle spielen werden. Letzte Frage an dich, liebe Juli. Abgesehen natürlich davon, dass das jetzt klappt. Was wünschst du dir?
Was ich mir wünsche, dass meine Partnerschaft all das weiterhin so gut übersteht, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist mein größter Wunsch. Ganz egal. Also was heißt egal, ist es nicht, aber abgesehen davon, ob das jetzt klappt und wir nach all dem noch mit einem Kind aus der Sache rausgehen, ist es echt mein größter Wunsch, dass meine Partnerschaft, wo wir bisher das Gefühl haben, es hat uns gemeinsam gestärkt und wir wissen viel mehr voneinander, wir wissen, wie wir in Krisenzeiten funktionieren, wir wissen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und so, dass das auch weiterhin so ist, weil das ja trotzdem die Basis für alles ist. Also das ist mir am allerwichtigsten, dass ich weiter in meiner Ehe irgendwie glücklich bin und wir das bleiben und da zusammen weiter durchs Leben gehen.
Liebesgrüße gehen raus an der Stelle. an die starken Partner an unserer Seite.
Total, absolut. Ja. Das wird immer so unterschätzt. Also ganz viel sprechen wir über die Frauen, aber es ist auch so wichtig, die Partnerschaft zu sehen und die Männer, was die mittragen.
Ja, wir haben auch vorab schon überlegt, ne? Wir würden gerne so eine Folge zu viert aufnehmen. Das ist organisatorisch gerade sehr herausfordernd mit auf Job und Behandlung und überhaupt. Mal gucken, ob es klappt. Ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle.
Total gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich wie immer auch, ne, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, zu all dem, was wir so besprochen haben, schickt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns auf Insta. Wenn ihr Juli noch nicht folgt, folgt ihr, schreibt sie selber an.
Julis Eisbär.
Damit dein Postkasten noch mehr gesprengt wird.
Ja.
Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.